Friede sei mit euch an diesem dritten Adventssonntag von Gott, unserem Vater. Friede von ihm und Gnade von unserem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich heute hier zu sein und ich danke Gott, dass diese Begegnung in diesen Tagen und an diesem Sonntag möglich ist. Ich habe Ihnen einen Adventstext mitgebracht, der im ersten Augenblick nicht wie ein Adventstext klingt, aber er gehört sozusagen mehr zu den Klassikern in diesen Wochen der Vorbereitung. Der Vorbereitung in einer Zeit, die eine Fastenzeit war und auch ein Stück weit uns jetzt wieder als eine solche nahegerückt wird. Da heißt es bei Lukas im dritten Kapitel: Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Wortes des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Liebe Gemeinde hier in diesem Haus, liebe Schwestern und Brüder im Advent unterwegs, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Da geschah das Wort Gottes. Was für ein anderer Ton inmitten von Allgemeinverfügungen, Infektionsstatistiken und Meldungen aus dem Gesundheitsamt. Da geschah das Wort Gottes. Während unser Bewegungsradius in diesen Tagen immer kleiner wird, hören wir beeindruckende Worte, die uns anzeigen: Unsere kleine, enge Welt ist gerade jetzt mit dem Himmel verbunden. Und während wir langsam alles herunterfahren müssen, setzt Gott etwas in Bewegung. Jetzt, heute. Er spricht. Mehr noch, er kommt. Er spricht in der Wüste. Er macht Wüsten zu einem Schauplatz der Geschichte. Sein Advent beginnt im Outback. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war. Und dann kommen die ganzen anderen Namen und die hohen Priester. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Es war einmal, so beginnen Märchen, die man sich gern in der Vorweihnachtszeit erzählt oder im Fernsehen anschaut, die man vom Weihnachtsmarkt kennt oder in diesem Jahr wenigstens in der Goethe-Galerie besichtigen kann. Frau Holle, Hänsel und Gretel, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Hier aber wird kein Märchen erzählt. Hier werden konkrete Namen und Zahlen genannt. Hier werden sie aufgeführt, all die Großsprecher, die Ansager, die Durchdrücker, die Strippenzieher, die Machtverliebten. Hier wird Weltgeschichte präsentiert. Und inmitten dieser großen Weltgeschichte geschieht etwas, nämlich im 15. Jahr des Kaisers Tiberius. Das Datum lässt sich festlegen, genau auf das Jahr 28. Da erhebt Gott das Wort. Und mit diesem Wort knüpft er direkt an sein erstes an, das Wort vom Anfang, nachzulesen beim Evangelisten Johannes. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Dieses Wort wird Fleisch werden und sich auf ewig kenntlich machen in einer konkreten Person, in Jesus Christus. Und von dem hat Johannes zu sprechen. Es wird einer nach mir kommen, ich taufe mit Wasser, er aber mit Feuer und Geist. Für seine Predigt muss er nach Worten nicht suchen. Die findet er bei den alten Propheten, zum Beispiel bei Micha. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Bei Sacharja, seht, ein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Bei Malachi, bei Jesaja, bei den Psalmen, macht hoch die Tür, die Tore macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, haben wir gerade gesungen. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, lesen wir bei Jesaja. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Aber ehrlich, was ist das für ein Kontrast zwischen diesen gewaltigen Worten und der merkwürdigen Erscheinung dieses Wüstenpredigers? Da spricht ja doch kein orientalischer Großfürst oder römischer Statthalter. Der Prophet ist nicht gehüllt in Purpur und Seide, wohnt nicht in einem Palast. Nach dem Zeugnis der Evangelien trägt der Täufer ein Gewand aus Kamelhaaren, hat kein Dach über dem Kopf und ernährt sich von wilden Heuschrecken und Honig. Von Heuschrecken und wildem Honig. Johannes lebt weit weg von den Metropolen Rom, Athen, Jerusalem. Er hat lange, wirre Haare, einen von Wind und Staub zerrissenen Bart, kein Zuhause, keinen Beruf, keine Freunde, nichts. Er lebt in der Wüste. Was hebt ihn heraus? Was macht ihn so bemerkenswert, dass alle diese Äußerlichkeiten keine Bedeutung haben? Man könnte beiläufig fragen, ob Äußerlichkeiten von Predigern und Predigerinnen eben auch manchmal eine überbewertete Bedeutung haben. Gott, das ist das Entscheidende, schenkt ihm sein Wort. Das Wort Gottes geschah in ihm. Und Johannes hört und duckt sich da nicht weg und stellt sich nicht taub. Das ist alles. Um Gott zu hören, ist die Wüste sogar ein angemessener Ort. Abstand zum Lärm, zum Getue, zu all den vielen Dingen, die sich wichtig machen und morgen vergessen sind. Könnten wir in all den Bekümmernissen in diesen Wochen versuchen, neu auf Gott zu hören? Können wir uns darauf einstellen, dass Gott uns auch in wüsten Zeiten auf dunklen Wegen Gutes tun möchte? Johannes hört und geht und kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte. Und was hat er uns zu sagen? Alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Alles, was lebt, wird allerhöchsten Besuch bekommen. Nicht, weil der Messias eine Einladung von uns bekommen hätte. Nicht, weil wir für den Sohn aus der Höhe alles gut vorbereitet hätten. Nicht, weil wir es gar nicht erwarten könnten. Nein, Die Umstände sprachen damals und ehrlich sprechen bis heute eine andere Sprache. Auf ihn hoffen und warten, offen gestanden, doch nur die allerwenigsten. Man hat ihn damals, man würde auch heute den Christus alsbald wieder aus der Welt schaffen wollen. Immerhin, es sind damals einige hundert aus Jerusalem und Umgebung, vielleicht auch mehr, ja aus ganz Israel, die sich aufmachen und den langen, beschwerlichen Weg zu diesem Prediger auf sich nehmen. Und wir schließen uns ihnen an, die Menschen kommen und hören, und da stehen wir mit ihnen vor dem Prediger Johannes, es wird ganz still. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Es ist schon der Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Nein, ihr Lieben, der Prediger beginnt seine Rede nicht mit liebe Gemeinde, mit liebe Schwestern und Brüder, auch nicht mit sehr geehrte Damen und Herren oder vertraulicher, meine lieben Freunde. Im Gegenteil, er gibt sich gar nicht verbindlich. Ihr Schlangenbrut. Das ist jedenfalls nicht die Rede eines Politikers, der Wählerstimmen gewinnen will. Das ist auch nicht die Ansprache eines Menschen, der sich seinen Zuhörern und Zuhörerinnen angenehm machen möchte. Das sind Worte des Täufers, der nichts anderes will, als dem Herrn den Weg bereiten. Was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Da steht er vor uns und deutet dieses Bild des Jesaja auf unsere persönliche Situation, stellt uns in Frage, und zwar nicht wegen irgendeiner Verfehlung, einem Ausrutscher, einem dunklen Fleck auf deiner ansonsten weißen Weste. Er stellt vielmehr unser ganzes Leben in Frage. Unsere Pläne, unsere Sicherung, alles. Das Offensichtliche wie das Verborgene. Unser Miteinander mit seinem Hell und seinem Dunkel. Unsere Art zu leben, als gäbe es kein Morgen. Aber Johannes stellt auch das in Frage, wovon wir meinten, wir könnten es vorzeigen, worauf wir doch ein wenig stolz sein könnten. Unsere Ansprechbarkeit für das Gute, unsere doch beachtlichen Absichten, etwas zu verändern, unseren angenehmen Auftritt, unseren frommen Glauben. All das stellt er auf den Prüfstand. Er nimmt uns alles, was wir ihm so gern zeigen würden, jedes Werk und jeden Status. Kommt mir nicht so und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Davon zählt nichts, wenn wir ihn wirklich bei uns aufnehmen wollen. Gott kommt nicht zu scheinbaren, sondern zu wirklichen Sündern. Er kommt zu dir und zu mir nicht, weil wir es verdient hätten. Er besucht seine Welt nicht, weil wir so überaus gastfreundlich wären. Er liebt sie vielmehr ganz gegen den Augenschein und setzt für diese Liebe sogar sein Liebstes, das Leben seines Sohnes, aufs Spiel. Johannes, der Vorläufer, macht uns klar, dass Sünde nicht bloß ein versehentliches Danebengreifen ist, eine moralische Unvollkommenheit, ein Schwachwerden gegenüber dem Verlockenden, ein Mangel an Mut zum rechten Tun, sondern ein Leben im Abgewandtsein von Gott. Sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht, so heißt es bei Jeremia, mit einem schönen Bild. Und wenn das in Wahrheit so ist, dann ist Gottes Kommen reine Gnade und reine Barmherzigkeit. Und darum zählt für Johannes nur eins: dass ihr bereit seid, zuerst mit dem Herzen und nicht nur heimlich und verborgen, sondern auch mit dem Mund und den Lippen, aktiv, mit eurem ganzen Leben. Seht ihr den Maulbeerfeigenbaum dort, so im Verfaulen, so ist es auch mit euch. Gott will seine Herrschaft aufrichten, dazu braucht er keine Menschen, die verdorben sind, die sich verderben lassen. Er hat schon die Axt angelegt. Das Gericht ist nahe, der Messias kommt. Wer für ihn und Gottes neue Gemeinschaft bereit sein will, der muss sein Leben ändern, jetzt. Und zum Zeichen dafür taufe ich mit Wasser. Ich habe mich in den vergangenen Monaten oft gefragt, welche Fragen uns Gott in dieser Krise aufgeben könnte, der Krise dieser Monate. Kann sie uns zu einer Zeit der Buße werden, zur Umkehr zu Gottes Lebensangebot, zu seinen guten, sinnvollen Geboten, seinem Liebeswerben. Kann die Krise uns helfen, die Folgen unseres Lebensstils empfindsamer wahrzunehmen? Können wir aus einer durchaus kalten Verbraucherhaltung zu einer neuen, liebenden, heißen Beziehung zur Schöpfung und zu unserer kreatürlichen Mitwelt finden? Johannes spricht zu Menschen, die bedrückt sind und arm sind und eingezwängt in die Gesetze der Besatzer damals, Tausende versklavt, von Krankheit und Seuchen geplagt. Und ich sehe, wie einige von ihnen sich von seiner Predigt ansprechen lassen, bewegt sind, aufgerüttelt sind, im Herzen berührt. Ich sehe, wie sie das wollen, bereit sein für den Herrn. Ich sehe, wie sie zu Johannes gehen, mit ihm ins Wasser steigen und sich taufen lassen. Nein, das ist nicht Show. Sie meinen es ehrlich. Sie sind bereit, Wegbereiter zu sein für den Herrn, für den kommenden Messias. Sie wollen ihr Leben ändern. Sie fragen nach den Konsequenzen. Ganz praktisch. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Und auch den Zöllnern, die sich taufen lassen wollen, zu denen sagt er, und die fragen ihn: Meister, was sollen wir denn tun? Und denen sagt er: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und die Soldaten fragen ihn: Was sollen denn wir tun? Ja, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an dem, was euch ausbezahlt wird. Spüren wir den Ernst dieser Fragen? Das ist nicht nur eine oberflächliche Gemütsbewegung. Die dazu Johannes geströmt sind, die drängen darauf, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Sie wünschen sich ehrliche Resonanz auf das von ihnen selbst empfundene Ungenügen an den Verhältnissen und ihren eigenen Anteil daran. Bürger, Bürgerinnen, Beamte, Soldaten, jede Gruppe fragt gesondert, was zu tun sei. Und jeder bekommt eine eigene Antwort. Es gilt nicht für alle das Gleiche. Das Gebotene richtet sich nach dem je eigenen Vermögen. Und die Antworten, die Johannes gibt, sind überraschend schlicht. Kein soziales oder politisches Programm. Ideale kann man sich vom Leibe halten. Über moralische Prinzipien kann man dicke Bücher schreiben. Reformprogramme füllen aufwendige Kongresse. Für den Täufer ergibt die Situation ganz konkret, was zu tun ist. Ich habe zwei Röcke, der andere hat keinen, also kriegt er einen von mir. Ich bin gut versorgt, die andere nicht, also setzen wir uns an einen Tisch. Ich gebe ab von meinem Brot, meinen Mitteln, meiner Zeit an die, die weniger haben oder nichts. Ich trete einen Schritt zurück, wenn Spannung und Streit eskalieren. Ich gebe etwas weiter von dem Geschenk, in Frieden und Freiheit zu leben, an die, die unter Krieg und Diktatur leiden oder davor geflohen sind. Kein langes Besinnen, kein Aufschub, sondern sehen, was der Augenblick verlangt. So einfach ist das mit der Umkehr. Und in diesen Tagen, Wochen haben wir erlebt, wie auch ein Auftrag, wie ein Bedarf uns ganz persönlich ansprechen kann. Schön, wenn wir Ideen haben wie Adventskarten, um einsamen Menschen zu sagen: Du bist da, ich teile meine Gedanken und mein Gebet mit dir. Johannes ruft zur Umkehr, bricht die globale, die ganze Welt angehende Perspektive. Alle Täler sollen erhöht werden. Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Alles Fleisch wird das Heil sehen. Er bricht das herunter auf die Verantwortungsebene jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, ganz gleich, welches Einkommen und welchen Einfluss sie haben, und ruft allen zu: Erkennt doch die Stunde. Sie verlangt Umkehr zum kommenden Gott. Umkehr mit spürbarem Ergebnis. Umkehr im täglichen Leben. Nur so werdet ihr ein Teil seines Advents. Ja, teilen, abgeben, sagt sich gut. Wir wissen trotzdem, eine schwere Sache. Doch anders können wir nicht Wegbereiter sein. Wegbereiter des Gottes, der kommt, der nicht nur etwas für uns aufgibt, sondern alles aufgibt, der nicht nur etwas verschenkt, sondern sich selbst, der nicht nur etwas gibt, sondern sein Leben für uns, für dich und mich dahingibt. Teilen, Geld, Zeit, Liebe, Nähe, Freude, Freundschaft und Leid. Teilen und nicht mehr nehmen, als mir zusteht, sagt Johannes. So richtig wirklich neu klingt das nicht. Und es erscheint eigentlich auch nicht sehr tief. Doch fangen wir an. Bereiten wir dem Herrn den Weg, nicht nur in Gedanken, nicht nur mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben. Das Leben auf den Herrn hin auszurichten, es radikal zu ändern, ist schwer, aber das Ändern zu leben ein Anfang. Gott kommt zu uns. Ja, das tut er täglich. Jesus spricht zu uns täglich. Er legt sich auf unser Herz. Er kann uns verändern. So werden wir zu seinem Wegbereiter. Ja, daran lässt Johannes keinen Zweifel. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Heute, am dritten Adventssonntag, steht der Täufer vor uns und fragt, ob wir das wollen, dem Herrn den Weg bereiten. Die Stimme des Predigers in der Wüste stört und stößt an. Sie lässt uns den Advent von Herzen feiern, aber nicht nur gemütlich und bequem. Diese Stimme fordert heraus, und das ist gut so. Sanfte Worte hören wir zur Genüge, freundliche, unverbindliche Worte, die sich nicht festlegen lassen. Mit ihnen lässt sich wenig anfangen. Sie widerstehen keinem Druck, sie geben nach und verpuffen. Johannes, so einer aber drängt und widersteht. Johannes bereitet den Weg vor. Er stellt uns klar vor Augen, wie ernst die Situation ist und wie notwendig die Umkehr zu dem, der uns als ganze Person begegnet. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Gedichtet von Lothar Zenetti, von Konstantin Wecker gesungen, mancher hat es vielleicht im Ohr. Was bei uns dran ist, wo uns der Ruf zur Umkehr trifft, wir brauchen nicht weit zu gehen, um herauszufinden, wo die Tatsache, dass Gott zu uns kommt, in deinem und in meinem Leben persönliche Entscheidungen und Veränderungen nötig macht. Umkehr ist nötig, sagt Johannes. Jesus sagt, Umkehr ist möglich. Weil Jesus uns als Bruder entgegenkommt. Das Heil, das Gott seiner Welt schenkt, ist schon längst auf den Weg gebracht. Wir schauen es im Kind in der Krippe, wir schauen es im Bild des Gekreuzigten, wir hören es in seinem erlösenden Wort. Johannes ist der Wegbereiter, Jesus ist der Weg, auf dem können wir gehen, all unsere Lebenswege, glückliche und schwere, insbesondere in diesen Tagen. Wir erwarten ihn täglich, besonders jetzt in diesem besonderen Advent auf dem Weg zur Weihnacht. Gespannt und fröhlich und mit offenem Herzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich glaube an Jesus Christus, an seine Auferstehung, daran, dass Maria ihn geboren hat, uns zur Freude, zum Leben in Ewigkeit bei unserem Vater. Und das mag uns in diese Zeit mitgehen, das soll unser Herz erfüllen. Das ist die Freude, die uns durch diese betrübten und manchmal etwas kurzsichtigen Tage tragen möge. Im Segen unseres Herrn, lasst uns in diesen Sonntag gehen, in diesen Advent und auf ihn zugehen, der uns erwartet, der zu uns kommt und uns mit offenen Armen und mit seinem liebenden Herz empfängt. Lasst uns dazu von den Plätzen erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ihnen einen behüteten Weg und auf ein Wiedersehen und viel Licht im Advent mit Ihren Lieben und überall, wo Sie doch zum Feiern miteinander zusammen sind.